Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Endlich. Moin.
Na?
Na?
Was macht die Technik?
Ja, irgendwie, also ganz aufmerksame Zuschauer werden gemerkt haben, dass eigentlich diese Woche ich dran wäre mit dem Hosten, aber ich konnte keine Übertragung starten gerade und bin froh, dass das jetzt wenigstens hier geklappt hat. Sehr schön.
Alles gut?
Ja, noch ein klein bisschen durchgeschwitzt noch, komme gerade wie jeden Tag vom Türwahlkampf, hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, aber jetzt sind die Temperaturen gerade relativ erträglich tatsächlich dafür, also es
erschlägt eigentlich heute
eine Hitzewelle.
Ich hatte heute Pulli an.
Wow.
Also, ja, es war kalt zwischendurch heute, also genau. Machst du denn hier auch Veranstaltungen im Wahlkampf oder machst du jetzt wirklich so konsequent Tür zu Tür oder gibt es viele Veranstaltungen?
Ich mache keine Veranstaltung. Das ist aber bei mir, das hat ein bisschen was auch einfach mit dem Wahlkreis zu tun. Veranstaltungen ziehen hier nicht so richtig. Ne? Also man muss halt die Leute nicht an einem Ort zusammenholen, damit man mal ein paar auf dem Fleck hat, sondern eigentlich an jedem Platz, wo du stehst oder an jeder Bahnstation kommen so viele Leute vorbei, das reicht. Weil ich die Frage von Klamot super finde, zum Thema Maske beim Haustürwahlkampf, ich stelle mir die Frage nämlich auch. Also ich habe am Anfang habe ich mir immer im Hausflur eine Maske aufgesetzt, weil man will ja, also die Leute machen die Tür auf und wissen ja gar nicht, wer da kommt und das ist ja dann eh alles erstmal so ein bisschen cringe. Ich habe aber mit der Zeit gemerkt, dass mittlerweile, leider muss ich sagen, das Irritationsgefühl eher in die andere Richtung geht. Also jenseits von öffentlichen Verkehrsmitteln und Behörden oder so wird nur noch so wenig Maske getragen, dass es für viele eher ein Grund ist, die Tür nicht aufzumachen, wenn vor der Tür jemand mit Maske im Gesicht steht, weil denen das intuitiv verdächtig vorkommt. Und die denken, wer weiß, wer sich dahinter genau verbirgt, und dann machen die nicht auf. Wenn man diese Tür-zu-Tür-Aktion richtig macht, hält man eh einen Respektsabstand zur Tür. Also man steht den Leuten nicht auf der Fußmatte, sondern man steht so weit weg, dass man signalisiert durch, renn jetzt nicht in deine Bude rein und räum die aus. Und daher ist es dann okay. Manchmal macht jemand mit Maske auf. Dann frage ich immer, soll ich auch aufsetzen? Also es ist eine Frage des Fingerspitzengefühls, würde ich sagen.
Ja, das war also für mich auch so. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet. Bei mir ist die Situation ein bisschen anders, weil ich eher ein Familienhäuser, Reihenhäuser habe. Ich war jetzt die Woche in Walsrode unterwegs und morgen bin ich in Schesel, mache Hausbesuche. Und ich klingel und gehe dann einfach einen Schritt zurück. Ich habe aber immer die Maske griffbereit, falls irgendwer drauf besteht. Ne? So, das ist schon so, aber ich komme den Leuten nicht zu nah und dann ist okay. Also es ist irgendwie, du kannst bei Hausbesuchen halt echt viel falsch machen durch den ersten Eindruck. Ich weiß, ich habe, als ich so, boah, keine Ahnung, zwei Wahlkämpfe her, da haben wir Hausbesuche gemacht, aber nee, es war irgendwie im Januar oder sowas. Ich weiß gar nicht, warum das da war. Und dann war es schon so dunkel, ne? Und dann waren zwei Typen gleich groß, auch gleich breit wie ich und so. Und dann haben wir zu dritt vor dieser Tür gestanden, so im Halbdunkeln, und da machst du halt nicht auf. Das ist so, da kriegst du Angst, da denkst du, jetzt kommen mir gleich welche und räumen die Bude leer. Also deswegen immer schon sehr respektvoll einen Schritt zurücktreten und nicht mit 50 Leuten auftauchen. So, jetzt Luis Klamroth ist bestimmt überzeugt, bietet noch an, uns zu begleiten bei Hausbesuchen.
Genau.
Also ich habe die Woche jetzt, glaube ich, ganz viel journalistische Begleitung bei Hausbesuchen.
Ja, ich habe heute auch eine Kollegin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dabei gehabt bei der Tür-zu-Tür-Aktion und auch jemand von Tagesschau.de vor ein paar Tagen. Also es scheint immer großes Interesse zu erwecken, wenn das passiert. Genau.
Hier wird gerade gefragt, wer ein Politiker-Ranking führt. Ich weiß gar nicht, gibt es das eigentlich noch?
Das stimmt. Ich habe das schon ganz lange nicht mehr im Google Alert drin gehabt. Weiß ich nicht. Benny, Bianca, wollt ihr? Guckt doch bitte mal.
Gut, so ansonsten, was gibt's? Also es gibt viel zu reden. Ich glaube, wir haben auch so ein paar sehr krasse Themen, um die wir nicht rumkommen heute und über die wir auch reden wollen. Ich gebe zu, ich sehe jetzt hier gerade ganz viel mit Amthor und Nazis. Ich habe das vorhin irgendwie einmal kurz gesehen, dass der sich da irgendwie hat knipsen lassen mit ein paar Leuten. Ich kenne die Hintergründe aber nicht. Ne? Ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich bin auch ähnlich wie du. Deswegen habe ich auch eine Veranstaltung gefragt, weil ich komme gerade aus Walsrode rein. Ich hatte den sehr geschätzten Bundestagskollegen Bernhard Dalderup heute im Wahlkreis. Ich habe mit dem erst im Rotenburger Bereich eine Veranstaltung zum Thema sozialer Wohnungsbau gemacht. Und dann waren wir in Walsrode, haben da eine Veranstaltung zum Thema Zukunft der Innenstädte gemacht. War super spannend, auch echt interessant. Und er hatte ja viel zu sagen. Also Bernhard Dalderup ist Abgeordneter aus NRW und ist bei uns in der Fraktion zuständig für Kommunalpolitik und so in den ganzen Bereich und hat da einfach wahnsinnig viel Know-how. Also ich habe auch echt viel gelernt heute und bin jetzt gerade aus Walsrode rein und habe mich hier vor die Kamera geschmissen. Und ich habe jetzt nicht irgendwie Spiegel, Bild, T-Online, whatever, alles durchgeguckt, was so den Tag über passiert ist. Insofern weiß ich nicht genau, was Philipp Amthor wieder gemacht hat, aber es scheint auf jeden Fall sehr Empörung zu geben, dass er sich da mit irgendwelchen Faschos hat ablichten lassen. Ob er das gewusst hat oder ob er das nicht wusste, das ist jetzt eine Frage, die muss man, könnt ihr gerne mal reinschreiben, oder weißt du es?
Also ich habe es auch nur ganz kurz am Rande gesehen, er ist, glaube ich, bei irgendeinem Pferde, bei irgendeinem Reitevent oder so gewesen, wahrscheinlich bei sich da oben in der Ecke. Und dann haben ihn halt zwei Typen angesprochen, ob er ein Foto mit ihnen machen würde. Und das waren halt zwei, also wahrscheinlich zwei, mindestens ein Neonazi, weil der so ein Solidarität mit Ursula Haberbeck-T-Shirt anhatte. Einige werden den Namen schon mal gehört haben. Das ist so eine notorische, sehr alte Holocaust-Leugnerin, die seit Jahren immer wieder in den Bau geht, weil sie immer und immer und immer wieder bei irgendwelchen Veranstaltungen auftritt und erzählt, also ihr wisst, was Holocaust-Leugnerin ist, ich muss den Schwachsinn jetzt hier nicht noch wiedergeben. Und jetzt wird halt darüber diskutiert, hätte er das erkennen müssen oder nicht. Ich kann bestätigen, weil das einige geschrieben haben, wenn man häufiger mal nach Fotos gefragt wird, scannt man jetzt nicht jedes Mal die Leute von oben nach unten. Wenn aber jemand so ein Motiv-T-Shirt anhat, würde ich da schon mal einen Blick drauf werfen. Ja, dann kann man natürlich auch sagen, okay, vielleicht wusste er nicht, wer Ursula Haberbeck ist. Das fände ich jetzt für einen Rechtspolitiker im Bundestag ein bisschen dünne, weil ich glaube, das sollte man schon mal mitgekriegt haben. Unterm Strich, ja, es ist möglich, dass sowas passiert, ohne dass man das mitgekriegt hat. Ich glaube, dass er mindestens genügend Kalkül hat, um zu wissen, dass man sich mit solchen Leuten nicht fotografieren lässt. Erst recht nicht im Wahlkampf. Daher kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein bewusstes Statement gewesen ist. Aber aufpassen sollte man vielleicht schon ein bisschen. Ist aber, ja, ist müßig. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin, weiß nicht. Also mir ist gerade mehr nach Flutthema als nach Philipp Amthor-Thema, weil meine Meinung zu dem ist eh schon relativ gefestigt. Und da ist dieses
Das Foto hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, es ist halt so, man hört diese Geschichte und denkt so, ja klar, Amthor so. Aber jetzt ganz ehrlich, ich meine, da sind auch sämtliche Leute von uns nicht gefeit, dass irgendwelche Idioten sich mit einem irgendeinem blöden T-Shirt auf so ein Foto draufstellen, ne? So, und ich meine, du erkennst halt auch an der Frisur mittlerweile den Fascho nicht mehr. Das ist auch ein Problem. Also so.
Ja.
Also insofern, ich will das jetzt gar nicht verteidigen, weil ich zu wenig Hintergrund habe, aber ich sage euch auch, dass du bist nicht gefeit davon. Auch ich habe schon erlebt, dass du in irgendeiner Selfie-Situation bist oder in irgendeiner Fotosituation und dann kriegst du irgendwie so am Rande mit, dass irgendwas passiert, also dass irgendwer versucht, ein Plakat zu halten und so. Und das kann auch was Lustiges sein. Also mir hat mal irgendwann einer, also das war total unlustig, mit meiner Borussia Dortmund-Schal um den Hals legen wollen dann gerade, ja, aber so, das kann halt passieren, dass irgendwer versucht, dich zu verarschen da oder so einen Joke draus macht oder sowas und wenn es weit weg davon, Philipp Amthor irgendwie Naivität zu unterstellen oder sowas, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht das Megathema, so.
Ja, Vorsicht an der Bahnsteigkante, es ist...
Aber ansonsten, das will ich nochmal ganz kurz, Louis Lambert ist ja hier häufiger Gast und so weiter und so fort, aber ich will eine Sache mal gerade loswerden, weil ich habe, ich weiß nicht, ob du es gehört hast schon, aber ich habe am Sonntag den Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen zu Ende gehört. Sechs Folgen ist so, jede Woche sonntags ist eine neue rausgekommen und beschäftigt sich mit dem Niedergang von Ken Jebsen und wie der also in dieser Verschwörungsecke abgerutscht ist. Und das ist super spannend. Also großes Kompliment. Ich weiß ja, dass Louis Klamroth da auch mit drin hängt. So, also an die ganzen Studio Bommes-Leute. Und das ist wirklich der erste Podcast, den ich so in so einer Serienaufmachung gehört habe. Also dass ich da irgendwie jeden Sonntag drauf gewartet habe und dann geguckt habe, wann kannst du es wieder hören. Und es ist wirklich gut gemacht. Hört euch das an. Und ich finde, es trifft auch so die richtige Tonalität, ja, also weil am Ende auch nochmal beschrieben wird, wie ist das eigentlich, wenn du im privaten Umfeld merkst, dass Leute anfangen Zweifel zu kriegen, der Redakteur diskutiert dann mit seiner eigenen Mutter über die Frage, wie schädlich ist Impfen und so, also das ist schon gut gemacht und das sind, glaube ich, krasse Situationen, die wir alle durchgemacht haben und wo man auch ganz viel rausziehen kann und es ist einfach hochspannend und es ist wirklich gut produziert, also Werbung, Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, hört euch das alle mal an, könnt ihr viel lernen und hilft, glaube ich, auch ein bisschen für die ganze Argumentation gegen Verschwörungstheoretiker. Und eine Frage ist am Ende offen geblieben, wie wie Jepsen sich finanziert. Und das ist, finde ich, was, wo man dann auch politisch mal drüber reden muss, wie die Plattformen da hantieren und was man da alles machen kann. Also kleiner Tipp mal hier so. Ihr wollt ja immer auch wissen, welche Musik man hören kann. Ihr könnt ja auch mal anständige Podcasts hören.
Ja, guter Hinweis. Ich bin bisher noch nicht über die erste Folge hinausgekommen, aber hole das definitiv noch nach.
So, gibt's Highlights bei dir oder wollen wir eher über die Lowlights reden der Woche?
Ja, persönlich schon gibt es meistens Highlights, aber also ich hätte echt ein Bedürfnis, über Flut zu sprechen, weil ich glaube, es liegt irgendwie auf der Hand und es ist noch so, sind noch so frische Eindrücke. Ja. Ich habe mir jetzt auch gar nicht irgendwie eine große Hauptbotschaft oder so zurechtgelegt, sondern ja, das, weiß nicht, also wir haben jetzt häufig in den letzten Tagen bei diesen ganzen PolitikerInnen-Statements, die vor Ort abgehalten wurden, war in verschiedenen Variationen immer ein Satz drin, nämlich all die Bilder, die wir im Fernsehen sehen, können nicht im Ansatz das vermitteln, wie es tatsächlich vor Ort ist, können das Ausmaß der Schäden und der menschlichen Katastrophen nicht vermitteln. Und wenn ich bedenke, wie ich auf diese Bilder alleine schon gucke und was mir dazu einfällt und man das dann noch hochpotenziert, dann ja, da, ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben soll. Ne? Also ich muss ja die Bilder nicht alle nochmal wiedergeben. Wir haben sie, jeder hat was gesehen in den letzten Tagen von dort und glaube, es bringt jetzt auch nichts, das 250. YouTube-Video sich dazu anzugucken, weil es ist ja auch kein Unterhaltungsfilm, sondern ich glaube, es haben jetzt alle verstanden, dass Dramatisches passiert ist. Ich habe mich ein bisschen heute gefreut, als ich gehört habe aus den ersten Orten, die zumindest, also die wieder verkehrlich erreichbar sind, dass die gesagt haben, es kommen unglaubliche Massen an Hilfsgütern jetzt zusammen in diesen Spendenzentren, die aufgebaut werden. Also man kann ja Geld spenden, auch über die Landesregierung, also ganz seriös, ohne dass da irgendjemand was abzwackt oder so. Aber auch Sachspenden werden jetzt langsam schon in ersten Zentrallagern eingelagert und die meinten irgendwie, was da zusammenkommt, auch an hochwertigen Sachen, jetzt nicht einfach nur Hygieneprodukte, sondern wirklich auch Möbel, Gebrauchsgegenstände und alles, was bald in großer Stückzahl gebraucht werden wird, das sei Wahnsinn. Und das finde ich erstmal, das ist erstmal schön zu sehen, dass da so viel Solidarität kommt. Und gleichzeitig haben wir gestern, hier habe ich heute im Interview gesehen, den Innenminister, unseren Genossen Roger Lewenz, der gesagt hat, in der Region, wo er da unterwegs war, es gibt immer noch Häuser, in denen wir nicht drin waren. Und in die werden wir jetzt mit der Polizei reingehen, weil, und dann stockte seine Stimme und er sagte, weil wir nicht wollen, dass Nachbarn ihre Nachbarn dort finden. So, das heißt, es war sehr klar die Aussage, diejenigen, die da jetzt noch vermisst sind, da gehen wir von einer großen Anzahl davon oder zu einem großen Anteil davon aus, dass es jetzt noch eine Frage der Zeit ist, bis wir sie gefunden haben und dass sie wahrscheinlich nicht mehr leben werden. Und diese Aufgabe steht jetzt den Helferinnen und Helfern dort noch bevor. Und weiter aufzuräumen in dem Wissen, dass man irgendwann auf diese Menschen stoßen wird, ist, also kann gar nicht ausdrücken, wie groß der Respekt irgendwie davor ist, dass Leute das jetzt auch noch alles auf sich nehmen.
Also ich habe heute auch jetzt gerade so mit ein, zwei Leuten aus Rheinland-Pfalz telefoniert und du merkst auch, wie emotional die werden, wenn die das beschreiben, was die da gesehen haben. Ne? Also das ist so, mein Problem ist ein bisschen, ich bin da überfordert, mir das vorzustellen. Also ich sehe diese Bilder auch und das Krasse ist halt, du denkst dann so, okay, da regnet das heftig, da regnet das jetzt auch länger heftig und das entsteht aber daraus. So, also das ist so das, was ich noch nicht zusammenkriege. Ja? Also wo Leute dir dann auch sagen, ja, das ist aber so ein kleines Bächlein eigentlich hier gewesen. Das ist dann übergetreten. Das hat diese Dynamik daraus. Ne? Und dann hast du wieder mit Leuten zu tun, auch aus der Gegend, die sagen, nee, wir liegen halt so 40 Meter höher und da ist alles in Ordnung. So, aber das Nachbardorf, das ist weg. Und also das ist auch so eine unfassbare Kraft, die durch die Natur da entsteht. Und das, also das ist bei mir so der erste Punkt, wo es halt schon so losgeht, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja? So, dass, wenn du da Autos wegschwimmen siehst oder sowas, ja, und das ist so, ich konnte damals schon nicht, als dieser riesige Tsunami da war in Thailand, ja, ich meine, da sind über 100.000 Leute gestorben durch so einen Tsunami. So, und das ist jetzt, und ich habe dann gemerkt, so am Mittwochabend war das ja schon für jeden klar, irgendwie, dass da Hochwasser ist. So, und dann merkst du Donnerstagmorgen, dann kommen so, da gibt es Tote, so, dann wird das Meer, dann merkst du, okay, das ist ein Riesenthema. Und das war schon krass, ne? Also ich habe dann ja auch mit Olaf telefoniert, als er dann gesagt hat, er fährt da jetzt hin und so. Das war auch, also die Frage kam ja auch, werden wir gleich sicherlich drüber reden, ist das okay, wenn Politiker da hinfahren oder sowas? Aber dann erkennst du so die ganze Dimension, ne? Und auf einmal ist ein Riesenthema da. Und genau, und alles, was ich jetzt so an Beschreibungen höre, ich meine, da sind Leute ohne Strom, da sind Leute ohne sanitäre Anlagen, da sind Leute ohne Verbindung zur Außenwelt und ohne Nahrungsmittel. Und da kommst du gerade gar nicht hin, außer mit dem Hubschrauber und so. Und das ist ja schon alles krass. Und das ist ja keine Sache, die ist jetzt, da läuft das Wasser ab und dann ist das Ding gegessen und dann machst du ein bisschen alles trocken und dann läuft es wieder. Ne? Also das wird ja noch über Wochen wird das ja dauern. Und ich habe heute Morgen so einen Bericht gelesen, dass jetzt natürlich, also zum Beispiel die medizinische Versorgung, wenn jetzt was passiert und so, ne, die ist ja gar nicht sichergestellt. Also das ist schon echt krass und bitter. Und ich bin Donnerstag, Freitag jetzt auch in Rheinland-Pfalz. Wir haben auch im Team überlegt, ob ich jetzt überhaupt, also ich bin nicht in den Orten, wo das Hochwasser war. Das ist schon lange geplant, dass ich ein bisschen da unterwegs bin und so diskutiert und die haben gesagt, nee, du sollst kommen. Ne? Also ich fahre jetzt nicht in die Gebiete rein, das will ich nicht. Ich habe da keinen Job, ich habe da keine Aufgabe, ich bin kein Regierungsmitglied, ich bin kein Landespolitiker. Also ich klaue nur Zeit, die für notwendige Aufräumarbeiten irgendwie wichtig ist. Aber das ist schon, ja, das ist so, also mich hat das auch ziemlich bewegt und ich habe dann dieses Video, will ich auch sagen, ich habe dieses Video gestern gesehen von Merkel mit Malu Dreyer. Ne? Das haben mir gerade auch so zwei, drei Leute beschrieben in den Kommentaren und das hat mich total weggehauen. Also das war ein wirklich großartiges Video, wie die beiden da irgendwie lang gehen. Und Malu wissen eh alle, dass ich die für eine der größten Politikerinnen unserer Zeit halte und dann Merkel, vor der ich auch Respekt habe und so. Das war schon sehr bewegend. Aber jetzt geht die politische Debatte los, ne? Und da müssen wir sicherlich auch drüber reden.
Ja, weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also ich glaube, es unterteilt sich in ein paar Bereiche. Ne? Einerseits kurzfristig die Frage von Hilfen. Da hat man ja jetzt mitgekriegt, also die ersten Soforthilfen, das wird jetzt übermorgen in der Sitzung des Bundeskabinetts Thema sein. Das heißt, da werden die ersten dreistelligen Millionenbeträge, also die ersten dreistelligen Millionenbeträge auf den Weg gebracht. Das ist notwendig, aber natürlich erstmal jetzt noch gar nicht ausreichend. Mittlerweile fällt ja auch immer wieder dieser Satz, es wird um viele Milliarden gehen, sowohl was die privaten Existenzen angeht, die zerstört sind, aber eben auch die öffentliche Infrastruktur. Na, man sieht ja ganze Ortschaften, die nicht mehr über Straßen und Brücken zu erreichen sind, weil die einfach weggeschwemmt wurden. Bahntrassen, die unterspült oder quasi nicht mehr vorhanden sind, öffentliche Gebäude. Also kann man ewig aufzählen, was da alles in Mitleidenschaft gezogen ist und jetzt gebraucht wird. Dann der ganze Komplex Klimaschutz, wo ich hoffe, dass niemand solche Auswüchse gebraucht hat, um zu verstehen, dass Extremwetterlagen ein Teil von Klimawandel sind. Und vor allem muss man eben festhalten, alles, was wir jetzt an Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, führt ja, denn so sind die Zyklen nicht, führt ja nicht kurz- oder auch nur mittelfristig dazu, dass deshalb solche Extremwetterlagen verschwinden. Also es ist eben nicht so, dass wenn man jetzt ein Kohlekraftwerk abschaltet, deswegen keine Starkregenfälle mehr ab nächstem Jahr oder so kommen, sondern, und das ist jetzt bitteschön kein Plädoyer dafür, deswegen keinen Klimaschutz zu machen, aber zu glauben, wenn wir uns nur jetzt schnell anstrengen, dann bleibt uns das in Zukunft alles erspart. Das wird nicht so sein. Ich habe auch immer jetzt ein bisschen schlucken müssen, wenn die Ansage kam, es ist irgendwie ein Jahrhundert-Hochwasser und eine Jahrhundert-Katastrophe. Das hätte vielleicht noch im letzten Jahrhundert gegolten. Für dieses Jahrhundert spricht nicht viel dafür, dass das, was wir da letzte Woche erlebt haben, eine für dieses Jahrhundert einmalige Erscheinung gewesen ist, sondern es spricht leider sehr viel dafür, dass das deutlich häufiger auftreten wird. Und deswegen geht es kurzfristig darum, eben zu gucken, wie man durch die Gestaltung von Bach- und Flussläufen natürlich, durch Hochwasserschutzmaßnahmen, durch die Eindämmung von Versiegelung von Flächen oder positiv formuliert, die stärkere Ermöglichung von Versickerung von großen Niederschlagsmengen, wie man solche Katastrophen eindämmen kann kurzfristig. Viel mehr wird es in den nächsten wenigen Jahren, glaube ich, leider erstmal nicht sein können, was man da tun kann.
Ja, und also vielleicht will ich auch sagen, weil endlich, also weil jetzt hier viele Leute irgendwie schreiben, so, warum wurden da Passanten weggeschickt und warum Katastrophenschutz? Und ich habe auch das gelesen, dass es diese ganzen Hinweise gibt, dass man früher Bescheid wusste und so. Das muss jetzt geklärt werden. Ne? Ich meine, da wird es jetzt, also ich weiß, das NRW, ich habe heute da mit Thomas Kutschaty geredet, dass die eine Sondersitzung vom Innenausschuss jetzt machen. Ich sage euch nur auch, bin an so einer Stelle echt vorsichtig, was so diese ganzen Anschuldigungen angeht oder so, wer da wie was wo gewusst hat. So, das muss jetzt alles sauber im parlamentarischen Verfahren, im journalistischen Verfahren, auch sicherlich in der öffentlichen Debatte muss das auch geklärt werden. Und da können Politikerinnen und Politiker sich auch nicht aus der Verantwortung rausdrücken. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass NRW beim Katastrophenschutz gespart hat und dass man da Sachen runtergefahren hat die letzten Jahre. So, das wird alles, aber für mich ist das gerade kein Thema, wo ich jetzt sage, da musst du irgendwie jetzt so einen parteipolitischen Streit draus machen oder so. Das ist ein Thema. Also es gab eine Situation ja auch am Samstag mit diesem Laschet-Video, wo man drauf reagiert hat. Auch da können wir vielleicht gleich noch mal kurz drüber reden. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt finde, wo man so zwingend so eine parteipolitische Auseinandersetzung reinbringen muss. Und deswegen fand ich diese Videos und Bilder auch von Malu Dreyer und Merkel, ja, oder auch von Söder und Scholz gestern, das fand ich gut, also dass man da auch ist. Und die Frage, müssen Politiker dahin? Ich finde sozusagen, wenn du Vizekanzler bist und die Bundeskanzlerin ist gerade nicht da, die ist in Washington und das ist eine Absprache, dass er dahin geht für die Bundesregierung, um sich auch eine Lage vor Ort zu verschaffen und auch ein Signal zu senden an die Menschen. Ja, das ist nicht euer Schicksal vor Ort, sondern die Nation, also das Land guckt quasi auch und steht an eurer Seite und hilft. Und das ist das, was Olaf Scholz ja dann da sehr schnell auch verkündet hat. Ja, oder wenn jetzt auch Frank-Walter Steinmeier da war, so, das ist schon etwas, was ich für wichtig halte, dass das stattfindet. So, das darf jetzt überhaupt kein, das darf jetzt nicht täglich sein oder sowas, aber das ist etwas, was als Signal, glaube ich, als Symbol auch total wichtig ist, dass man deutlich macht, wir lassen euch als Region hier nicht im Stich mit dieser Katastrophe, die ihr gerade erleiden musstet, und wir sind da und helfen euch. Und klar ist aber auch, es darf jetzt nicht bei diesen Besuchen bleiben, sondern es muss jetzt eben, du hast es gerade gesagt, Mittwoch im Kabinett, muss dann auch beschlossen werden, dass es die Soforthilfe gibt. Und es braucht dann aber auch langfristig den Aufbaufonds. Und es braucht dann genau diese Klimaanpassungsmaßnahmen, ne, die du gerade beschrieben hast. Also wie sind die Flussverläufe? Wie kriegt man das mit dem Hochwasserschutz hin? Was muss man langfristig machen, damit solche Extremwetterlagen dann auch nicht kommen? So, da finde ich ja, haben wir mit dem Klimaschutzgesetz auch eine ganze Reihe, jetzt Gott sei Dank vor der Sommerpause nochmal an verschärften Maßnahmen auch auf den Weg gebracht, die, wenn sie konsequent umgesetzt werden, dann sicherlich auch helfen. Aber vielleicht nicht morgen oder übermorgen, sondern erst auf lange Sicht. Und trotzdem ist das richtig, dass das alles passiert. So, also es dürfen nicht nur die Fotos und es dürfen nicht nur die Aktionen und die Solidaritätsbekundung vor Ort sein, sondern es muss dann in der Substanz was folgen. Da bin ich aber bei all dem, was ich jetzt höre und was ich wahrnehme, bin ich guter Dinge, dass es auch wirklich schnell und umfassend und unbürokratisch und so weiter und so fort stattfindet.
Also danke auch an der Stelle an alle, die aus den betreffenden Regionen im weitesten Sinne kommen und hier auch gerade in den Kommentaren so ein bisschen nochmal die Lage von vor Ort schildern. Ich habe hier Patricia unter anderem gesehen, die auch nochmal begründet hat, warum jetzt gerade in die ganz akut betroffenen Regionen keine externen Leute reingelassen werden, weil eben immer noch die Phase ist, in der vermisste Personen gesucht werden. Und klar, wenn man Leute über Tage sucht und nicht findet, dann ist es eher kontraproduktiv, wenn die Region mit noch mehr Leuten von außerhalb aufgefüllt wird sozusagen, ja, weil das macht das jetzt alles nicht wahrscheinlicher, dass man die Leute findet, die man gern finden möchte, noch dazu in einer Region, wo Mobilfunknetz und Ähnliches teilweise nicht funktioniert hat oder auch immer noch nicht so richtig funktioniert. Also das ist schon alles sehr verständlich und wichtig auch nochmal der Hinweis, der indirekt gerade gekommen ist, nämlich, dass man vielleicht mit etwas Abstand, wenn wir uns sehr rational auch dem ganzen Thema nochmal zuwenden werden und der Situation vor Ort, gerade auch im Ahrtal, dass man vielleicht an manchen Stellen auch zu der Erkenntnis kommen wird, dass im Wesentlichen vieles Menschenmögliche auch im Vorfeld getan wurde und die schieren Dimensionen dessen, was sich da vollzogen hat, einfach alles übertroffen haben, was man bis vor kurzer Zeit noch für denkbar gehalten hat. Und dass man natürlich sich dann auch wird die Frage stellen müssen, kann es einen Katastrophenschutz geben, der wirklich für jede auch nur noch irgendwie vorstellbare Extremlage eine Form von Sicherheit schafft, auf die sich echt Leute verlassen können am Ende? Ne? Oder etwas weniger verschwurbelt gesagt, wir werden darüber zu reden haben, wo auch die Grenzen des Menschenmöglichen sind, sich zu schützen und was das dann auch für Ansiedlungen von neuen Bau, also als Bauland auszuweisenden Flächen zum Beispiel in Zukunft bedeutet, ob man sensible Infrastrukturen auch gezielt rückbaut und an andere Stellen verlagert, wo sie weniger getroffen werden können, weil die Lage eine höhere ist, wo so ein Hochwasser nicht rankommt und so weiter. Ich glaube, das alles wird dann, wenn akut vor Ort das Schlimmste erstmal bewältigt ist, im Mittelpunkt der Diskussion stehen und ist auch eine notwendige politische Diskussion. Vielleicht auch viel entscheidender als, was man heute hören konnte, die Frage, wie jetzt genau der Bundeskatastrophenschutz organisiert ist und welche Befugnisse der Chef von dieser Behörde da am Ende hat. Das sind auch alles wichtige Fragen, aber vielleicht jetzt nicht den dritten Schritt vorm ersten machen in der Aufarbeitung.
Und ich will eine Sache nochmal sagen, weil es jetzt auch in den Kommentaren hier läuft. Also da ist irgendwie, also echt riesiger, großer Dank an alle, die da jetzt unterwegs sind, ne, und die helfen, egal ob als Ehrenamtliche. Ich habe gesehen, da sind Landwirte irgendwie auch aus der ganzen Republik angereist. Natürlich irgendwie THW, Feuerwehr, DRK, DLRG, also alle die ganzen Rettungstrupps und auch die Bundeswehr, die da ist und hilft. Ne? Also das ist schon, das ist gelebte Solidarität. So, und das sind auch beeindruckende Bilder. Und da muss man auch was machen als Gesellschaft danach. Ne? Also dass man irgendwie auch eine Form der würdigen Anerkennung findet, was da gerade das Ehrenamt leistet. Wobei ich glaube, niemand ist jetzt da, weil er sagt, er will da irgendwie was für haben, sondern das ist jetzt gerade auch eine Frage von ich weiß nicht, ob Selbstverständlichkeit das richtige Wort ist, aber sozusagen die Leute sind emotional gepackt und sagen einfach, wollen da helfen. So. Und das ist was Tolles und das ist schon sehr beeindruckend, was man da sieht. So, und ich weiß nicht, wollen wir ganz kurz noch über dieses Laschet-Video reden, weil das in den Kommentaren jetzt auch immer läuft. Ich fange vielleicht mal an, weil ich jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit mit auseinandersetzen will. Und für mich ist das Thema, ich muss es jetzt auch so sagen, für mich ist das Thema auch ein Stück weit gegessen jetzt. Ja, ich habe dieses Video gesehen. Ich habe mir das wirklich 5-mal angeguckt, als ich das gesehen habe. Ich habe das erst nicht geglaubt. Ja, so das ist. Und ja, man kann immer lachen und so weiter und so fort. Und Frank-Walter Steinmeier hat auch eine Situation danach gehabt, wo er irgendwie so freundlich gelächelt hat und gegrinst hat und so. Aber es ist schon so ein Unterschied, ob du da irgendwie so eine ganze Gruppe feixend unterhältst, während vorne der Bundespräsident irgendwie redet, oder ob du einmal jemandem freundlich auch zulächelst und da mal grinst. Und ich erwarte einfach von einem Spitzenpolitiker in so einer Situation, dass er sich da im Griff hat. Es tut mir total leid, ja. Und ich meine, Laschet hat sich entschuldigt, das anerkenne ich auch an und so, das ist alles okay. Aber meine erste Reaktion war echt impulsiv, nachdem ich das gesehen habe, und ich war sauer. Also ich und du musst als Politiker, ich finde auch, ich muss mich jetzt nicht 20 Mal rückversichern, ob ich da was mache oder nicht, oder dann kannst du einfach mal was raustwittern. Und ich habe es jetzt einmal gemacht, ich habe einmal was dazu gesagt, und dann ist für mich jetzt auch okay. So, das ist jetzt kein Thema für den Wahlkampf, das ist kein Thema, auf dem ich wochenlang rumreiten will, das ist kein Thema, was ich jetzt irgendwie meine, was man irgendwie kampagnenmäßig verarbeiten muss oder sowas. Das war eine ätzende Situation und die hat Laschet sich gebracht. Der hätte sich besser im Griff haben müssen. So, und jetzt ist für mich auch gut. Und ich habe eure Meinung auch wahrgenommen, dass ganz viele das ähnlich sehen wie ich, dass mir auch Leute gesagt haben, Alter, warum äußerst du dich dazu? Und dann noch an der Bild am Sonntag so. Das ist alles okay. Aber ich habe das gesehen und habe mich geärgert darüber. So, und das darf man dann auch mal sagen. Und mein Ärger fand ich auch richtig.
Ja, genau. Ich kann es auch kurz machen. Ich habe das ja auch geteilt auf Twitter. Insofern die Einschätzung, die Lars gegeben hat, ist auch meine. Ich empfehle einen Kommentar, der dazu geschrieben wurde in der Frankfurter Rundschau. Ich weiß gerade nicht, wie der Titel war oder von wem es war, aber ihr werdet den finden, wenn ihr da nachher mal kurz sucht. Der hat genau auf den Punkt gebracht, was mein Grund war, mich dazu zu äußern. Warum ich auch finde, dass es A, kein Wahlkampf ist und B, jetzt auch in so einer Phase gesagt werden musste. Wir müssen uns eins vor Augen führen, wenn Politikerinnen und Politiker in hohen Staatsämtern bei einer solchen Katastrophe dorthin fahren, und wir haben heute beide zum Ausdruck gebracht, wir finden es richtig, dass die da hinfahren, es hat gute Gründe, dann fahren sie dort nicht hin, um ihren persönlichen Verarbeitungsprozess voranzutreiben. Natürlich sind das Menschen, Armin Laschet genauso wie Frank-Walter Steinmeier und andere, und natürlich nehmen die das abends mit ins Bett, und wenn die in ihre Dienstwägen oder so irgendwann wieder einsteigen, werden die auch mal 10 Sekunden die Augen zumachen und überlegen, um Gottes Willen, was habe ich da eigentlich gesehen? Das sei denen alles zugestanden. Und in diesem Zusammenhang weiß ich auch, es gibt sowas, das nennt man Comic Relief, mit einer ganz bedrückenden Situation auch die zu versuchen, mit Humor zu beantworten und zu sagen, ich flüchte mich in den Humor, weil es die einzige Möglichkeit ist, mit dem Irrsinn umzugehen. Das gibt es alles, das haben wir alle wahrscheinlich schon mal erlebt. Aber in dem Moment, wo Armin Laschet dort steht, steht er nicht als Armin Laschet dort, sondern als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Er repräsentiert. Er ist dort, um all denjenigen ein Gesicht zu geben, die aus guten Gründen, die wir vorhin besprochen haben, nicht da sein können, weil wir keinen Katastrophentourismus brauchen, weil erstmal die Profis anfangen müssen, eine Hilfestruktur zu erarbeiten, bevor ehrenamtliche Hilfe kommen kann. Er steht dort für sein Bundesland, um zum Ausdruck zu bringen, wie es den Leuten damit geht, dass sie mitfühlen, dass sie solidarisch sind und so weiter. Und das muss man in diesen paar Minuten oder Stunden, die man da ist, zum Ausdruck bringen können. Und das muss man in seinen Statements, in seinen Gesichtern durchhalten können. Niemand erwartet, dass der eine Schippe nimmt und irgendein Haus da wieder aufbaut oder so. Das ist nicht sein Job. Das machen andere. So, aber er muss die richtigen Worte treffen und der Situation angemessen begegnen. Und das hat er da einfach nicht getan. Und dafür würde ich jeden anderen oder dafür kritisiere ich jeden anderen auch, der die Situation nicht souverän bewältigt, weil viel mehr war nicht verlangt in dem Moment.
Ja, sehe ich genauso. So, Haken dran, Thema weg. Scheiß-Thema insgesamt, ja. Also echt bitter. Also hier sind auch viele, die aus der Region kommen, die irgendwas reingeschrieben haben. Ich hoffe, euch allen geht's gut, euren Eltern, Verwandten, Bekannten, allen euren Freunden. Wir drücken die Daumen und wichtig ist halt auch, da sind immer noch zig Leute vermisst und wir drücken echt die Daumen, dass da schnell alle gefunden werden und dass es denen gut geht. Wobei natürlich auch klar ist, je länger das jetzt dauert, desto schwieriger wird das an der Stelle.
Und was die, vielleicht ein letztes noch, was die Möglichkeit auch selber zu helfen angeht. Ich kriege das viel mit, auch in meinem Umfeld, dass Leute danach fragen, wann kann man da hin, um anzupacken und so. Bitte ruft da nicht die ganze Zeit oder ruft da überhaupt nicht an oder bombardiert die alle mit E-Mails in den ganzen Kreisverwaltungen und so weiter vor Ort. Ja, die müssen sich um anderes kümmern. Die Infos werden, sobald man irgendwo hin kann, um praktisch zu helfen, die werden dort schon veröffentlicht. Behaltet die Seiten von den entsprechenden Landkreisen und Gemeinden im Blick, von den THW-Leitstellen und so weiter vor Ort. Man wird finden, wenn es dann die Möglichkeit gibt, auch unmittelbar vor Ort anzupacken. Zum Teil ist das jetzt auch schon der Fall. Ja, aber lasst die Leute, die da auch hauptamtlich in den Hilfestrukturen arbeiten, lasst die da jetzt ihren Job machen oder hinterlegt ein Angebot zur Hilfeleistung und dann sollen die sich melden, wenn es irgendwann möglich ist. Aber nicht jeden Tag anrufen und fragen, kann ich mich jetzt ins Auto setzen und endlich vorbeikommen? Das hilft da nicht weiter. Und es betrifft ja auch nicht nur Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, sondern es kommen ja nicht alle aus der Ecke. Es betrifft unter anderem das Berchtesgadener Land jetzt unten in Bayern und die Umgebung. Es war in der Sächsischen Schweiz das Erzgebirge, in Bad Schandau und anderswo. Also es ist leider so, dass in unterschiedlichen Himmelsrichtungen sich Möglichkeiten ergeben zu helfen.
Genau. K-Frage.
Ja, bin mal gespannt.
Hast du noch die ganze Woche mit Leuten diskutiert, was du im Kühlschrank hast? Ich habe das
ehrlich gesagt nicht.
Okay, ich bin zigmal darüber angesprochen worden.
Die K-Frage.
Erklärt mal, was ist ein konstruktives Misstrauensvotum und was geht da gerade in Thüringen im Landtag ab? Ich glaube, wir fangen mal mit Zweiterem an, ne? Weil ich vermute, das werden jetzt auch vor dem Hintergrund der anderen aktuellen Nachrichten, das werden jetzt nicht alle auf dem Schirm haben, was gerade in Thüringen los ist.
Ja, wobei auch da gilt, was ich vorhin gesagt habe, ich habe vorhin auch einen Artikel gesehen, dass da die AfD jetzt irgendwie dieses konstruktive Misstrauensvotum beantragt hat. Generell ist es so, dass in Thüringen, das ist super komplex. Also ich habe da auch echt ein paar Minuten gebraucht, um das alles zu verstehen. Aber eigentlich kann man sagen, da ist ein Landtag gewählt worden vor einem Jahr. Da ist ein FDP-Ministerpräsident mit Kemmerich mit den Stimmen der AfD und der Union und der FDP gewählt worden. Dann ist der wieder zurückgetreten und es ist verabredet worden, dass es jetzt irgendwann dieses Jahr noch Neuwahlen gibt. So, das ist ja sogar eine Verabredung im Koalitionsausschuss auf Bundesebene gewesen, ne? Also mit der CDU-Spitze, mit der Bundeskanzlerin, mit unseren Vertretern, also Saskia Norbert, Rolf Mützenich und Olaf Scholz und auch Lindner war damals mit einbezogen und so weiter. Also das war ein fetter Konsens eigentlich zu sagen, es ist eine unauflösbare Situation in Thüringen. Du machst jetzt diese Regierung mit Bodo Ramelow an der Spitze, also Linkspartei, Ministerpräsident, Grüne mit an Bord und die SPD mit an Bord und die Union toleriert das irgendwie so, ja. Dann gibt es aber Ende des Jahres Neuwahlen. So, und das war der Konsens. Und jetzt war letzte Woche, sollte eigentlich der Landtag aufgelöst werden. Und erst hat die CDU sich nicht im Griff gehabt. Da gab es 4 Abgeordnete, die gesagt haben, nö, stimmen wir nicht mit. Dann weiß ich, dass auch bei den Linken und bei den Grünen das irgendwie gewackelt hat. Und am Ende ist dieser Antrag halt zurückgezogen worden. Ja, die SPD war die einzige Partei, die am Ende wirklich für das gestanden hat, was da verabredet war, nämlich dass der Landtag aufgelöst wird. Und jetzt, und gleichzeitig hat die Union, aber erst hat sie das eigentlich ins Laufen gebracht, also diese Missachtung der festen Verabredung, dass es zu Neuwahlen kommt, dadurch, dass bei der Union eben keine Einigkeit war. Und dann hat die Union aber gleichzeitig erklärt, dass sie jetzt diese Regierung nicht mehr weiter in irgendeiner Art und Weise unterstützen wird. Das heißt, in Thüringen sind jetzt komplett instabile Verhältnisse. Und ich sage jetzt auch mal, das Verhalten der Union führt gerade dazu, dass die AfD sich gar nicht genug auf den Schenkel klopfen kann. Und jetzt habe ich heute nur gelesen, dass die AfD jetzt ein konstruktives Misstrauensvotum beantragt. Aber das besprechen wir dann im nächsten Schritt. Also das vielleicht erstmal so zur Situation in Thüringen. Also super komplex, total kompliziert und eigentlich gerade sehr peinlich. Ich habe Laschet öffentlich kritisiert dafür. Ich meine, er ist CDU-Vorsitzender, der muss irgendwie seinen Laden da im Griff kriegen. CDU Thüringen ist jetzt gerade nicht die letzten Wochen durch Ruhe und Konstruktivität aufgefallen. Ich meine, das sind dieselben Leute, die Hans-Georg Maaßen gerade aufgestellt haben für den Deutschen Bundestag. Und anstatt dass sie jetzt mal daraus gelernt haben und sich irgendwie mal vernünftig verhalten und machst du jetzt da so ein Rambazamba und also pusht die AfD hoch damit, wenn du Pech hast. Ne?
Ja, das ist, irgendwie war das mit Ansage, ist so ein bisschen mein Eindruck. Also seit dieser Verabredung der Tolerierung von Rot-Rot-Grün durch die CDU zustande kam, auf Grundlage der Zusage, dann gibt es aber auch 2021 Neuwahlen. Seitdem wurde ja immer schon darüber spekuliert, dass es fast logisch ist, dass irgendeine Partei, wenigstens eine Partei am Ende, ein Interesse daran haben wird, dass das doch nicht stattfindet. Und ja, genau so ist es jetzt am Ende auch gekommen. Früher oder später wird es Wahlen in Thüringen geben. Ja, das liegt auf der Hand. Also entweder an einem natürlichen Termin oder weil einfach rien ne va plus im Landtag ist und einfach alles sich gegenseitig blockiert. Aber die Frage ist halt auch, was kommen denn da nach der nächsten Wahl eigentlich irgendwie Mehrheiten zustande, die man nutzen kann? Ne? Also ich gucke immer so ein bisschen, schwieriger Vergleich, aber ich gucke so ein bisschen in die Knesset nach Israel rüber, wo es jetzt zuletzt, also wo es 4 Knesset-Wahlen innerhalb von 2 Jahren brauchte, bis eine ebenfalls sehr absurde Koalition sich dann jetzt mal gegründet hat, aus 8 Parteien, die da zusammengekommen ist. So schlimm sind wir jetzt noch nicht unterwegs in deutschen Landtagen. Aber so ein bisschen geht es ja langsam in die Richtung. Ja? Die Umfragen deuten jetzt auch nicht darauf hin, dass eine natürliche Koalition, also das, was wir üblicherweise so an Bündnissen kennen vor Ort, dass das jetzt sich bald abzeichnen würde in Thüringen. Ja? Und man muss es immer wieder dazu sagen, so ein AfD-Block von 20 oder 25% ist einer der Hauptgründe, warum sowas nicht zustande kommt. Ne? Weil quasi ein Viertel der Abgeordneten im Parlament blockiert sind. Ne? Dahingehend, dass zumindest noch alle anderen Parteien sagen, mit denen machen wir nichts zusammen. Also muss aus den restlichen 75% der Sitze eine Mehrheit gebildet werden. Ja? Und wenn dann eine starke Linksfraktion drin ist und eine CDU und so eine Irrlichter-FDP von Herrn Kemmerich, dann kommt da irgendwie nichts mehr zustande, was über 50% hat. Und das ist ein echtes Problem, was sich in Thüringen auswächst, auch weil die Leute da sitzen geblieben sind, die Teil des Problems waren. Ich meine, die FDP hat Kemmerich nicht nur, der ist nicht nur immer noch Fraktionsvorsitzender, die haben ihn gerade noch mal als Landesvorsitzenden wiedergewählt. Ja, die haben einfach niemand anderes.
Sein würde ich im Acker jagen. Aber gern. Trotzdem, Kevin, wir drücken uns jetzt vor der Frage, was ist ein konstruktives Misstrauensvotum? Es ist, also, ich fange mal, soll ich mal anfangen?
Gut.
Also es ist jetzt so, ich hoffe, ich bin richtig. Ja? Also du hast den Amtsinhaber Bodo Ramelow. Jetzt gibt es einen Antrag der AfD auf ein konstruktives Misstrauensvotum. Das heißt, der Landtag wird darüber abstimmen, ob man Bodo Ramelow als Landtag noch das Vertrauen ausspricht. Beim konstruktiven Misstrauensvotum ist es aber so, dass gleichzeitig, und ich hoffe, das ist jetzt der Punkt, an dem mich keiner korrigieren muss, eine Alternative aufgestellt werden muss. Also ja. Es muss jemand gegen Bodo Ramelow als Ministerpräsident kandidieren. Und das ist natürlich wieder ein geschickter Schachzug von der AfD, weil, also wenn, nee, das klingt ja wie Lob für die AfD. Also sagen, es sind Idioten, aber an der Stelle versuchen sie jetzt die CDU in Bredouille zu bringen, weil dann wird es ja spannend. Also ich meine, die SPD und die Grünen und die Linken werden sich, da gehe ich jetzt mal von aus, werden sich zu Bodo Ramelow bekennen. Das ist aber keine Mehrheit. Also es gibt keine Mehrheit durch die 3 ihn tragenden Parteien für Bodo Ramelow. Da ist die Frage, was machen eigentlich FDP und machen Union, also stellen die jetzt quasi, also wählen die den Kandidaten der AfD mit? Also das, und ich weiß jetzt auch gar nicht, steht schon fest, wen die AfD aufstellt? Nee, ne?
Also das habe ich jetzt auch nicht mitgeschnitten, genau. Aber ihr merkt, also das ist das, was als konstruktiv bezeichnet wird, ne? Es gibt das Standard-Misstrauensvotum, wo man einfach sagt, wir möchten gerne feststellen, ob der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin noch die Mehrheit des Parlaments hinter sich hat, also ob die Mehrheit des Hauses das Vertrauen ausspricht. Und wenn nicht, dann ist der Kaiser nackt und es müssen Neuwahlen herbeigeführt werden. Und das Konstruktive an der anderen Variante ist eben zu sagen, okay, wir wollen gerne feststellen, dass da Misstrauen ist, aber wir bieten eine Alternative an, jemanden, dem man stattdessen das Vertrauen aussprechen kann. Konstruktiv ist jetzt hier aus unserer Sicht natürlich ein abstruser Begriff, ja, weil irgendwas mit der AfD zu machen, ist alles aber nicht konstruktiv. Aber hier geht es natürlich nicht darum zu bewerten, wie konstruktiv der Kandidat am Ende dann ist, sondern es geht um den politischen Akt dahinter, eine Alternative zur Wahl zu stellen, sodass man sich entscheiden kann
Also ich sehe
zwischen
gerade,
etwas.
Bernd Höcke tritt an gegen Ramelow beim konstruktiven
Oh
Misstrauensvotum.
Gott,
Also.
es bleibt einem auch nichts erspart.
So und ja, und ich meine, das muss die CDU jetzt, also kannst du deutlich benennen. Es ist die Union, die sich nicht an Absprachen gehalten hat. Dazu gehört dann Armin Laschet auf Bundesebene, der nicht da anruft und sagt, Leute, das geht nicht. Und das auch anscheinend ja nicht mal probiert. Also der tut ja so, als ob er damit nichts zu tun hat. Und dazu gehört eine FDP, die völlig wirr läuft mit so einem Kemmerich, du hast es gerade gesagt, der gerade wiedergewählt wurde. Und eine AfD, die sich jetzt gerade einen Spaß draus macht. Und ich bin echt gespannt, wie das da läuft. Aber das ist so die Situation in Thüringen und das ist das konstruktive Misstrauensvotum.
Ja, also
Das
Otto
bekannteste
hätte
konstruktive, Misstrauensvotum war das gegen
Willy
Willi.
Brandt.
Ja.
Richtig, was gescheitert ist damals, relativ knapp, auch mit gekauften Stimmen, also die waren vielleicht gar nicht kriegsentscheidend, aber ein YouTube-History-Channel eures Vertrauens wird euch das gerne zum Einschlafen nachher nochmal näher bringen, falls ihr das nochmal nachgucken wollt. Genau. Apropos Thüringen, ich versuche es nochmal ins Konstruktive zu lenken. Ich bin übermorgen in Thüringen. Ich besuche nämlich Frank Ulrich, unseren Kandidaten in Südthüringen, vor Ort und versuche dazu beizutragen, dass er das Direktmandat gegen diesen CDU-Kandidaten, mir ist der Name entfallen, also gegen so einen Herr mit so einer Brille, mit sehr kleinen Brillengläsern, ich hab's vergessen.
Ich bin geblockt von ihm auf Twitter. Ich
Ich
habe den
auch.
Namen auch vergessen.
Ja. Bitter, naja, du als Systempolitiker, das ist halt. Ja, also ich freue mich sehr drauf, wer vorbeikommen möchte. Wir sind
Ist ja
in
eigentlich mal ein geiles
Sonneberg
T-Shirt,
am Mittwoch.
so ein geiles T-Shirt. Ich bin von Hans-Georg Maaßen geblockt.
Genau, lebe so, dass Hans-Georg Maaßen dich blocken würde. Das ist, glaube ich, eine Grundeinstellung, die sich sehr empfiehlt. Da ist man auf der guten Seite der Macht unterwegs.
So ein T-Shirt gab es noch von Jens Spahn. Lebe so, dass Jens
Etwas dagegen
Spahn.
hätte.
Ja, aber das passt jetzt in dieser Corona-Zeit auch nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie.
Ja, das stimmt. Auch vielleicht machen wir da mal wirklich so ein Wahlkampf-Shirt draus. Das wäre doch mal was.
Block bei Maaßen, hat dir gerade jemand vorgeschlagen. Ja, lass mal eure Kreativität ein bisschen spielen. Schick mal Vorschläge.
Ja, genau.
Ja, jetzt ist die K-Frage geklärt, ne? So nach 10 Minuten, weil wir einfach beide im Politikunterricht aufgepasst haben und wussten, was ein konstruktives Misstrauensvotum ist. Kommt übrigens häufig, also wenn du jetzt demnächst in den Deutschen Bundestag angehörst und dann sind ja mal diese Schülergruppen da, ja, und da ist das immer mal so eine Fangfrage, da wollen die gucken, wie gut du drauf bist. Also da muss man ein konstruktives Misstrauensvotum immer erklären können.
Man kann sich auch schon mit Schulklassen treffen, bevor man im Deutschen Bundestag ist. Ich habe mich
Ja, aber ich.
letzte oder vorletzte Woche, gerade vorletzte Woche, mit einer Klassenfahrtsgruppe aus Rheinland-Pfalz, aus Andernach, glaube ich, getroffen, die explizit gesagt haben, auch wir hätten auch in den Bundestag gehen können, aber wir wollten lieber mit jemand Jüngerem reden. Naja.
Das kann ich aber, das war mein Highlight letzte Woche, das erzähle ich jetzt doch noch. Ich war eingeladen, ich habe in Soltau an der berufsbildenden Schule, also die haben jetzt die machen die generalistische Pflegeausbildung, ne? Da war ich damals auch zur Einweihung der neuen Gebäude und so weiter. Und jetzt die Klasse hatte mich eingeladen. Das war total nett. Also waren 14 Schüler, die mich eingeladen haben. Einige von denen hören die, glaube ich, auch zu. Liebe Grüße. Und die hatten mit ihrem Politiklehrer so eine Debatte über Applaus auf den Balkon und was tut Politik jetzt für die Pflege und so. Und dann hatten die mich eingeladen und das war super nett. Das war super vorbereitet. Die hatten eine PowerPoint-Präsentation mit super Forderungen und hatten mir auch total nett so ein Bayern-München-Lutscher auf den Tisch gelegt mit ein paar Keksen und so. Also es war so rundum netter Termin. Also es war wirklich herzlich, es war kritisch auch. Also ich finde es super, wenn die dann auch hart mit mir diskutieren und wenn sie mir sehr deutlich ihre Meinung sagen, und nicht irgendwie so schüchtern sind, weil jetzt ein Bundestagsabgeordneter kommt oder so. Das war echt super gemacht und war für mich auch so ein Highlight, ne? Weil ich jetzt wirklich nach Wochen, und ich hatte zwei, dreimal mit Schulklassen irgendwelche Zoom-Konferenzen oder sowas, aber jetzt zum ersten Mal wieder in so einer Klasse war, ne? Das war schon cool.
Ich muss
Das
nur
war
ganz
nochmal
kurz,
ein Highlight.
ja,
FDP-Lolli, ja, war.
genau, ich bringe auch noch mal ein Highlight zum Ausdruck, weil ich es hier gerade in den Kommentaren sehe und das mich wirklich außerordentlich freut. Ich bin hier nämlich gerade von Chris gegrüßt worden. Wunderschönen guten Abend dem Wahlkämpfer, schreibt er. Und Chris ist nämlich einer von denjenigen, der lebt in meinem Wahlkreis. Ich glaube, so viel kann ich sagen, ohne jetzt zu viel über ihn zu verraten. Und bei dem stand ich nämlich letzte Woche gerade vor der Tür im Rahmen unseres Türwahlkampfs und habe geklingelt und wir haben ein Foto zusammen gemacht und jetzt guckt er hier abends rein bei unserem Insta Live. Das ist eine besondere Freude. Soll noch mal jemand sagen, Tür-zu-Tür-Wahlkampf funktioniert nicht? Doch.
Das war jetzt kommt doch noch eine Anekdote. Das war meine schönste Geschichte jetzt die Woche. Als ich war am Dienstag oder Mittwoch, dieser Fraktionsbus tourt ja gerade und ich habe den Dienstag begleitet und war dann mit bei Maya Föllers in Rinteln und bei Johannes Schraps
Holzminden.
nee, wir waren nicht in Holzminden. Ich komme gleich wieder drauf und danach war man in Hildesheim, da wären Westfalen, also auf jeden Fall unterwegs. Den nächsten Tag war das Ding bei mir im Wahlkreis auch in Rothenburg und dann kam, das war mein letztes Gespräch, kam ein mittelalter Mann, so war irgendwie Handwerker und wollte mit mir über Rentenpolitik reden und hatte das auch so super vorbereitet. Ne? Es war total nett, es war auch ein deutliches Gespräch, der war nicht einverstanden, hat mit irgendwie 14, 15 angefangen zu arbeiten und wollte jetzt halt wissen, wann er in Rente kann und so und warum er so lange arbeiten muss und andere früher in Rente können und so. Und hat mir das alles mitgegeben und so. Das war einfach total, also ich verstehe das Anliegen und ich nehme sowas immer mit, kümmere mich dann drum und dann kriege ich eine Antwort von mir. So, am nächsten Tag bin ich dann in Botel, mache Hausbesuche. Botel ist Nord, so 20 Kilometer weiter. Ich klingel an der ersten Tür und wer macht auf? Genau dieser Mann. Also ohne, also war natürlich überhaupt nicht Absicht, aber so ich habe gedacht, was schießt dem eigentlich im ersten Moment durch den Kopf, dass er sagt, so, ich meine, ich habe 160.000 Leute im Wahlkreis, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den da mal treffe? Und dann klingelt zu an der allerersten Haustür und da macht genau der Typ auf, mit dem ich quasi am Abend davor mein letztes Gespräch beendet habe. Fand ich witzig.
Total, ja. Also man merkt wirklich, so Wahlkreise sind irgendwie auch Dörfer manchmal und die Begegnungen
Bei
sind
mir ja
häufig,
wirklich sogar, genau.
ja, na klar, aber auch insgesamt, ne? Also man kennt sich halt auch untereinander. Genau, und weil jetzt einige Fragen aus verschiedenen Ecken kamen, kommt ihr auch mal bei uns vorbei und sagt, ihr wisst ja schon, ob ihr diesen Wahlkampf da seid oder wann wird unsere Anfrage von vor Ort beantwortet. Also mein Team wird jetzt ganz viele Anfragen diese Woche abarbeiten. Ich sage aber schon dazu, ich werde neben dem Besuch bei Frank in Thüringen diese Woche jetzt nur noch Anfang August ein paar wenige Tage am Stück mal unterwegs sein. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich in und um Hannover unterwegs sein werde. Es wird nach Osnabrück gehen, es wird nach Münster gehen, es wird auch nach Ostwestfalen gehen und wahrscheinlich auch mal kurz nach Nordhessen und auch ein bisschen ins nördliche Ruhrgebiet hinein. Also ich versuche da möglichst viel noch in wenigen Tagen zu schaffen, aber ich kann nicht alles abarbeiten, weil ich muss hier auch meinen eigenen Wahlkreis gewinnen am Ende. Und ja, das macht es dann einfach ein bisschen schwieriger. Aber in der ersten Augustwoche sind die eben genannten Städte auf jeden Fall alle irgendwie mit dabei.
Wann bist du denn, weißt du schon, wann du in Hannover, du bist ja wahrscheinlich in der Region Hannover, ne, umgegangen.
Ja, aber abends dann auch in der Stadt. Ich bin erst in den Umlandgemeinden und dann in der Stadt. Da sind ja auch Kommunalwahlen jetzt noch Anfang September bei euch in Niedersachsen. Ich bin am, was ist denn das, Dienstag, der 2. oder 3. August, also der erste Dienstag im August. Da bin ich in und um Hannover unterwegs.
Wir könnten mal so eine K-Frage live machen, das wäre eigentlich ganz cool.
Total gerne, na klar.
Ja, okay, also ich nehme mich gerade mal als Gedanken mit, wir überlegen mal, vielleicht klappt das ja. Also ich bin auch bei dir irgendwann im Wahlkreis, ne? Und genau, also ich bin jetzt die Woche noch in Rheinland-Pfalz. Wie gesagt, da gucken wir jetzt, wie sich das Politische alles entwickelt und so. Und ich bin auch gerade irgendwie gefragt, ich bin nächste Woche in Schleswig-Holstein, Liechtenstein und dann bin ich irgendwann nochmal in Bayern und in Hessen und in NRW sowieso. Also ich mache gerade 6 Tage eigentlich. Sonntags versuche ich gerade noch so ein bisschen mal Zeit für mich an den Schreibtisch zu haben, aber das klappt jetzt auch nicht immer. Aber ich bin im Wahlkreis und bin dann im Land unterwegs und natürlich auch in Berlin. So, das sind die 3 Sachen, die ich gerade mache. Also achtet drauf, wir werden hier immer auch berichten, wo ich bin, wo öffentliche Veranstaltungen sind und so. Und dann freue ich mich auch, einige von euch zu sehen.
Genau,
Kevin,
ist auch
sonst
häufig
noch?
sehr kurzfristig dann alles, wo es genau hingeht. Ne? Jetzt fragt jemand, wo in OWL, das ist genau so ein Ding. Ich weiß, dass ich da hinfahre. Die klären das dann auch vor Ort, ob es jetzt irgendwie der Kreis Lippe am Ende wird oder Bielefeld. Stay tuned, ich werde das noch mitteilen.
In Hamburg bin ich auch, weil das gerade jemand fragt hat. Also keine Ahnung. Kriegen wir alles hin, achtet ein bisschen drauf. Wir berichten drüber und dann hoffentlich sehen wir uns und machen ganz viele Selfies mit vernünftigen Leuten. Steht sonst noch was an die Woche?
Samstag ist CSD in Berlin.
Ach
Natürlich
nee,
alles.
ich wollte dich noch was fragen. Wir
Ja.
reden ja sonst auch kaum miteinander, aber du warst bei Eva in der Sendung, in der neuen. Wie warst du
Haha,
da?
ja. Die neue Sendung von Eva Schulz, The Room.
Ich bin ja großer Eva Schulz-Fan.
Total.
Heißt das The Room oder also der Raum, ne? Oder
Ja,
ist das,
genau.
hat es einen
Genau.
englischen Titel? Nee, okay,
Ja,
der Raum,
das
ja.
ist also, das ist quasi so ein Escape Room-Spiel, das kennen ja viele.
Habe ich mit Lutz van der Horst schon mal gemacht.
Ja, ich erinnere mich dran, war ein ganz guter Auftritt.
Ja, danke, Kevin.
Bitte, bitte, das war jetzt auch genug des Lobs für heute. Genau, du bist mit 3 anderen Gästen zusammen in so einem Escape Room und es gibt ein Oberthema. Bei uns war das Bildungspolitik an dem Tag. Die Sendung wird jetzt Ende des Monats kommen und es gibt halt Spiele, die machen es einerseits nett zum Angucken und unterhaltsam, aber die Spiele, da sind dann Schätzfragen zu bildungspolitischen Sachen in Deutschland. Das ist dann immer Anlass, dass die Gäste da miteinander ins Gespräch kommen. Und Eva Schulz ist selber gar nicht im Raum, sondern sitzt quasi in so einer Regie-Schaltzentrale, und gibt von dort Anweisungen, lotst uns durch die Show durch, hält uns auf Trab, wenn wir irgendwie nicht vorankommen oder so. Und am Ende gibt es ein Finalspiel, was du dann gewinnen musst. Das verrate ich natürlich nicht, ob wir das gewonnen haben am Ende oder nicht. Das müsst ihr euch angucken. Aber jetzt die erste Sendung ist jetzt gerade online gegangen und gelaufen. Jetzt kommt nächste Woche oder diese, weiß gar nicht, diese, die zweite. Und wir sind, glaube ich, dann nächste Woche mit unserer Folge am 30.07. oder so dran. Ich bin nicht ganz sicher, aber sehr geiles Format.
Mit wem warst du im Team? Kannst du das verraten?
Ich war mit Ria Schröder von der FDP zusammen da und ansonsten mit einer Journalistin und einer Lehrerin. Genau. Also
Okay, ich
aus
bin gespannt. Das
geht
läuft
auch
in der
immer darum.
Mediathek, ne? Das,
Genau,
das,
genau.
ja, okay. Ja. Ich bin die Woche bei Lanz. Mal wieder.
Schöne
Ich
Grüße.
versuche jetzt Karl Lauterbach mal den Rang abzulaufen.
Ja, viel Erfolg, aber ich glaube.
Ich muss so ein bisschen. Nee, ich bin zum Thema Afghanistan da.
Ui, das
Ja.
gucke ich mir an. Weißt du schon mit wem?
Ja, aber ich weiß nicht, ob das schon so richtig offiziell ist. Ich bin mit
Jemand
Ulrike
schreibt mit
Herrmann.
Ulrike Herrmann,
Nee,
ja.
danke. Da ist mein Bedarf einfach jetzt gedeckt, so für die nächsten 2, 3 Jahre.
Herr Klingbeil, warum haben Sie das Programm von den Grünen abgeschrieben?
Das
Ja.
fasziniert mich. Also, oh, nee, da fangen wir jetzt nicht mit an, eine dauernde Stunde. Ich meine, die war ja mit, war, nee, war die nicht mit Olaf auch da? Ja, ne? Das
Ich weiß es
war
auch
die
nicht.
nicht
Ja.
als Ohr.
Ja, ist egal. Kann man sich alles online
Gut.
angucken, hat einen gewissen Slapstick-Faktor.
Muss es auch geben. Kevin,
Jawohl. Viel
wir hören
Spaß bei
uns. Warte
Lanz.
mal,
Wir werten nächste Woche aus.
wann hören wir uns wieder? Wir hören uns. Ich guck mal. Nächste Woche. Wieder um 21 Uhr steht bei mir im Kalender. Wir sind jetzt wieder in alter Pünktlichkeit und Kontinuität. Mal gucken, was dazwischen kommt.
Wahnsinn, so machen wir das. Top. Macht's
Schönen
gut
Abend.
und
Macht's gut, alle.
denkt an Spenden für die Hochwasserbetroffenen. Ciao.
Tschüss.